Also, weißt du, wenn man dich jetzt fragt, worüber du gestern beim Mittagessen gesprochen hast, wie detailliert kriegst du das noch zusammen?
Wahrscheinlich eher schlecht als recht, oder?
Ja, eben. Vielleicht erinnerst du dich noch an das grobe Thema oder an die Leute, die am Tisch saßen. Und wenn's hochkommt, hast du vielleicht noch so ein oder zwei markante Sätze im Kopf.
Ja, das war's dann aber auch.
Genau. Aber den exakten Wortlaut, den Aufbau der ganzen Argumentation, da müssen die meisten von uns einfach passen.
Absolut. Wir haben unser Gedächtnis heutzutage ja im Grunde längst ausgelagert. Wir verlassen uns da voll auf so eine externe kognitive Architektur.
Richtig, das Smartphone.
Genau. Das Smartphone speichert die Kontakte, der digitale Kalender strukturiert unsere Zeit und, naja, Google oder Wikipedia sind halt unser Faktenarchiv.
Wir wissen eigentlich nur noch, wo wir suchen müssen.
Exakt. Unser Gehirn ist heute wirklich eher darauf trainiert, zu wissen, wo eine Information liegt, anstatt sie selbst dauerhaft im Kopf vorzuhalten.
Und genau da setzen wir heute an. Willkommen bei The Deep Dive. Für unsere heutige tiefgründige Analyse nutzen wir nämlich genau diese moderne, kognitive Schwäche als Sprungbrett in die Vergangenheit.
Eine sehr weite Vergangenheit.
Ja, wir haben eine echte Mission vor uns. Wir werten heute die Notizen und Vorlesungen des Historikers Dr. Craig Keener aus und wir nehmen uns ein Dokument vor, das rund 2000 Jahre alt ist, die Apostelgeschichte des Lukas.
Ein ziemlicher Klassiker.
Aber der Clou ist, wir schauen da heute nicht durch diese typische theologische Brille drauf.
Zum Glück.
Ja, wir legen die dogmatischen Debatten wirklich komplett beiseite. Wir untersuchen den Text heute mal mit dem harten, kritischen Blick der antiken Geschichtsschreibung.
Und das ist unglaublich spannend, weil Kinas Arbeit uns zwingt, unsere heutigen Maßstäbe, die ja extrem von dieser Schrift- und Digitalkultur geprägt sind, mal radikal zu hinterfragen. Wir betreten da eine Welt, in der die Bewahrung von Informationen einfach völlig anderen Regeln folgte. Aber, und das ist wichtig, das waren keineswegs weniger strenge Regeln.
Bevor wir also diesen Lukas als Historiker so richtig auf den Prüfstand stellen können, müssen wir verstehen, wie seine Informationsquellen überhaupt funktionierten. Und diese Infrastruktur war ja primär mündlich.
Richtig, fast ausschließlich.
Und genau da, also da setzt bei mir sofort diese moderne Skepsis ein. Wenn ich an mündliche Überlieferung denke, dann habe ich unweigerlich dieses Bild von einer unkontrollierten Kette im Kopf.
Du meinst dieses stille Postprinzip?
Exakt. Jeder erzählt die Geschichte ein bisschen anders weiter. Der nächste schmückt sie aus. Einer vergisst Details. In unserer heutigen Welt setzen wir das Wort mündlich doch fast automatisch mit, naja, unzuverlässig oder sogar mythologisch gleich.
Ja, das ist auch völlig normal für uns heute.
Wie konnte denn in einer Welt ohne Drucker, Pressen oder Cloud-Server überhaupt so etwas wie historische Präzision gewährleistet werden?
Die Skepsis ist, die ist total verständlich. Aber sie entspringt eigentlich einem grundlegenden Missverständnis darüber, wie antike Gesellschaften wirklich funktionierten.
Okay.
Mündliche Überlieferung war in der Antike eben gerade keine unkontrollierte Kette von Gerüchten. Da gab es das Auswendiglernen. In der antiken Rhetorik nannte man das Memoria.
Memoria.
Genau. Und das war ein zentraler, wirklich hochgradig disziplinierter Pfeiler der gesamten Bildung. Es ging da nicht um so ein beiläufiges Zuhören, wie wir das heute bei einem Podcast oder Radio machen, sondern um eine systematische kognitive Verankerung.
Wie muss man sich das vorstellen?
Informationen wurden durch Rhythmik, durch ständige Wiederholung und oft auch durch so räumliche Vorstellungstechniken richtig tief ins Gedächtnis gebrannt. So tief, dass sie fehlerfrei abrufbar blieben.
Okay, das klingt jetzt noch ein bisschen abstrakt. Wie tief reichte diese Systematik denn in der Praxis? Reden wir hier nur von ein paar elitären Gelehrten, die sich da besonders viel Mühe gaben?
Überhaupt nicht. Das durchdrang ganz verschiedene Schichten der Gesellschaft. Kehlen bringt da in seinen Vorlesungen ein paar wirklich drastische Beispiele.
Lass hören.
Nehme mal die Philosophenschule der Pythagoreer. Da durften die Schüler morgens schlichtweg nicht aufstehen, also wirklich nicht das Bett verlassen, bevor sie nicht sämtliche Lehren des Vortrags vom Vortag fehlerfrei rezitiert hatten.
Ach krass, vor dem Aufstehen.
Ja, das war der Standard für akademische Disziplin. Aber wie gesagt, es betraf nicht nur die Elite. Denk mal an die Wanderbarden der Antike. Viele von denen konnten nicht einmal lesen oder schreiben. Aber diese Männer waren in der Lage, die komplette Ilias und die Odyssee komplett auswendig vorzutragen.
Wahnsinn. Wir reden hier von Epen, die so lang sind wie Dutzende moderne Taschenbücher.
Richtig. Und das funktionierte, weil die Struktur dieser Texte, also ihr Rhythmus und ihr Metrum, wie ein kognitives Korsett wirkte. Wenn da ein Wort nicht passte, hat das Metrum nicht mehr gestimmt und Abweichungen wurden sofort erkennbar.
Also man merkt sofort, wenn ein Takt fehlt. Das erinnert mich irgendwie total an Musiker. Also so ein Musiker, der ein zweistündiges Konzert komplett ohne Notenblatt spielt. Der Rhythmus diktiert ihm ja die Struktur.
Ein sehr treffender Vergleich, genauso war das. Und wenn wir uns mal die extremen Enden von diesem Spektrum ansehen, dann stoßen wir auf Figuren wie den römischen Rhetoriker Seneca, den Älteren.
Okay, was hat der gemacht?
Er berichtet aus seiner eigenen rhetorischen Ausbildung, dass er 2000 Namen hören konnte.
2000?
Ja, 2000. Und er konnte sie in der exakten Reihenfolge wiederholen.
Das ist doch irre.
Und noch erstaunlicher, er ließ sich 200 Zeilen Poesie vorlesen und hat sie anschließend rückwärts aufgesagt.
Rückwärts? Das klingt nach einem Zaubertrick.
Das denkt man ja. Aber das ist keine genetische Anomalie. Das ist einfach das Resultat einer Gesellschaft, die das Gehirn wirklich als primären Datenspeicher trainiert hat.
Wahnsinn.
Kehne hat noch ein anderes dokumentiertes Beispiel. Da geht es um einen Mann, der eine ganztägige Auktion besuchte. Da hat sich keine einzige Notiz gemacht.
Mhm.
Aber am Ende des Tages konnte er jeden einzelnen verkauften Artikel, den genauen Preis und den Namen des Käufers fehlerfrei auflisten.
Okay, also diese Menschen besaßen eine kognitive Architektur, die wir uns heute einfach kaum noch vorstellen können. Aber wir müssen diesen Bogen jetzt mal in so eine überprüfbare Realität schlagen.
Richtig.
Bewahrung. In der jüngeren Zeit überhaupt noch irgendwo beobachten. Also haben wir Beweise, dass das menschliche Gehirn historische Fakten über Generationen intakt halten kann?
Ja. China dokumentiert genau das. Und zwar anhand eines Beispiels aus dem 20. Jahrhundert. Er hat die Überlieferungen seiner eigenen Nachbarin untersucht. Anna Gutlik. Die Frau war 96 Jahre alt.
Okay, also eine Zeitzeugin für eine ganz andere Ära.
Genau. Sie wuchs noch in einer extrem oral geprägten Kultur auf. Also lange bevor das Fernsehen oder gar das Internet die Kommunikation in der Familie ersetzt haben.
Wo man sich abends noch Geschichten erzählt hat.
Richtig, man saß abends auf der Veranda und da wurde die Geschichte der Familie und der gesamten Gemeinschaft einfach mündlich weitergegeben.
Mhm.
Und Anna konnte China diese detaillierten Familiengeschichten aus dem Kopf erzählen und die reichten teilweise bis in die 1700er Jahre zurück.
Und das ließ sich überprüfen.
Ja. Kine ist in die historischen Archive gegangen, hat öffentliche Register durchsucht, um das abzugleichen. Und die Namen, die Orte, die genauen Verwandtschaftsverhältnisse, das stimmte alles exakt überein.
Das ändert die Perspektive für dich als Zuhörer natürlich fundamental. Also wenn wir im Vorwort der Apostelgeschichte lesen, dass sich Lukas da auf Augenzeugen und auf Diener des Wortes beruft, dann reden wir hier eben nicht von so vagen, verschwommenen Erinnerungen an irgendein Ereignis, das lange zurückliegt. Wir sprechen von einer kulturellen Technologie, einer echten Technologie der Informationsspeicherung, die darauf ausgelegt war, den Kern einer Botschaft rigoros zu schützen.
Absolut. Diese Gesellschaften funktionierten im Grunde wie ein kollektives Korrektiv.
Wie meinst du das?
Naja, wenn jemand eine bekannte Erzählung oder so eine Lehre in der Gemeinschaft falsch wiedergegeben hat, dann wurde er vom Kollektiv der Zuhörer sofort korrigiert, weil die diese Texte ja ebenfalls völlig internalisiert hatten. Es war also kein isoliertes Erinnern von einer Person, sondern ein gemeinschaftliches Bewahren.
Okay, das etabliert auf jeden Fall mal die Zuverlässigkeit dieser mündlichen Tradition.
Mhm.
Aber diese Tradition stieß dann doch unweigerlich auf eine massive strukturelle Hürde, oder?
Auf welche spielst du an?
Naja, Jesus und seine ersten Anhänger lebten in einer aramäischsprachigen Welt. Aramäisch war ihre Sprache. Aber die Dokumente, die wir heute vorliegen haben, also insbesondere diese Texte von Lukas, die sind ja auf Griechisch verfasst.
Ah, das Übersetzungsproblem.
Anderes System portiert, man muss den Code umschreiben.
Ja, man muss Kompromisse eingehen.
Eben. Geht da bei diesem sprachlichen Paradigmenwechsel, also von einer semitischen zu einer indogermanischen Sprache, nicht zwangsläufig die historische Präzision verloren? Lost in Translation sozusagen?
Das ist wirklich einer der spannendsten Herausforderungen in der antiken Geschichtsschreibung. Keiner nähert sich dem Problem, indem er sich erstmal die soziolinguistische Realität von damals anschaut.
Okay.
Das östliche Mittelmeergebiet war damals absolut keine monolinguale Zone. Die Leute, besonders Händler, Reisende und eben auch die Informanten von Lukas, die waren sehr oft zwei- oder sogar mehrsprachig.
Also Griechisch war quasi das Englisch von heute?
Genau, Griechisch war die Lingua Franca und Aramäisch war die Muttersprache. Und Kena veranschaulicht das mit einem tollen modernen Gegenstück aus seinem eigenen Leben. Seine Ehefrau stammt nämlich aus dem Kongo.
Okay.
Und sie navigiert in ganz alltäglichen Telefongesprächen nahtlos zwischen 5 verschiedenen Sprachen hin und her.
Wow.
Für Menschen, die in solchen multilingualen Umgebungen aufwachsen, ist dieses simultane Übersetzen überhaupt kein fehleranfälliger kognitiver Kraftakt. Das ist für die ein völlig fließender, natürlicher Modus der Kommunikation.
Das leuchtet ein. Multilinguale Sprecher, die übersetzen ja nicht Wort für Wort mit so einem inneren Lexikon. Die übertragen eigentlich Konzepte.
Richtig.
Aber Sprache transportiert doch mehr als nur so nackte Konzepte. Sprache hat einen Rhythmus, sie hat idiomatische Wendungen, so ein kulturelles Kolorit. Wie beweist man denn historisch, dass diese Übersetzung ins Griechische nicht den ursprünglichen aramäischen Kern irgendwie geglättet oder verzerrt hat?
Der Beweis liegt kurioserweise genau in den holprigen Stellen des griechischen Textes.
Holprige Stellen?
Ja. Historiker und Linguisten finden in diesen Schriften immer wieder einen sogenannten aramäischen Rhythmus. Wenn Lukas oder die anderen Autoren diese Berichte der Augenzeugen aufgeschrieben haben, dann haben sie die oft gar nicht an die elegante, hochliterarische griechische Grammatik angepasst.
Hast du da ein Beispiel?
Ein klassisches Beispiel ist der Begriff »Sohn des Menschen«. Auf Griechisch heißt das Hochios tou Anthropo. Das ist für einen Griechen eine äußerst ungewöhnliche, fast schon befremdliche Konstruktion. Griechische Muttersprachler würden so eine Genitivkonstruktion nie verwenden, um jemanden zu beschreiben.
Das wirkt also grammatikalisch deplatziert? Wie so ein Fremdkörper im Text?
Exakt. Und dieser Fremdkörper ist die ungeschönte, exakte Übersetzung des aramäischen Idioms Ba'anish. Ein rein semitischer Ausdruck, der einfach so belassen wurde.
Ach krass.
Ja, und diese linguistischen Anomalien beweisen uns, dass die Autoren gar nicht den Drang verspürt haben, die Worte nachträglich zu hellenisieren. Die wollten das nicht dem literarischen Geschmack der griechischen Oberschicht anpassen.
Die haben also die ursprüngliche Struktur der Information, diese aramäische DNA, quasi mit höchstem Respekt vor der Quelle ins Griechische gerettet.
Genau. So kann man das sagen.
Das ist faszinierend. Die sprachliche Inkorrektheit wird da auf einmal zum Echtheitszertifikat für das Original.
Mhm, absolut.
Aber wir sprachen ja vorhin auch über das kollektive Gedächtnis. Haben sich diese multikulturellen Netzwerke für die Verschriftlichung eigentlich ausschließlich auf ihr Gedächtnis verlassen? Oder gab es da noch eine Zwischenstufe?
Es gab definitiv Zwischenstufen, und zwar in Form von Notizen. Die antike Welt war durchaus vertraut mit Stenografie und bestimmten Notiztechniken, oft auf Wachstafeln oder so kleinen Papyrusfragmenten.
Also doch ein bisschen Schriftlichkeit vor dem finalen Buch.
Ja.
Jemand wie Matthäus zum Beispiel, der war ja ehemaliger Steuereintreiber, der verfügte von Berufswegen über exzellente Fähigkeiten in der Buchführung und konnte auch Kurzmitschriften anfertigen, so eine Art Shorthand.
Mhm. Dass Notizen auch im akademischen Leben allgegenwärtig waren, zeigt eine super amüsante historische Episode über den berühmten Rhetorikprofessor Quintilian.
Oh, das ist eine meiner absoluten Lieblingsanekdoten aus der Quelle. Die zeigt nämlich so schön diese Parallelen zum modernen Universitätsbetrieb heute.
Ja, total. Quintilian war eben ein echter Meister seines Fachs. Und seine Studenten hingen ihm wirklich förmlich an den Lippen. Und die haben während seiner Vorlesung derart detaillierte und extensive Mitschriften gemacht, dass sie am Ende aus diesen gesammelten Notizen ein komplettes Buch unter seinem Namen veröffentlicht haben.
Und das ohne ihn vorher zu fragen, oder?
Genau. Ohne Erlaubnis. Quintilian sah sich dann gezwungen, öffentlich so eine Art Erklärung abzugeben. Er hat bestätigt, dass der Inhalt seine Lehren extrem akkurat wiedergibt. Aber er merkte dann so süffisant an, er hätte sich schon gewünscht, dass sie ihm die Gelegenheit gegeben hätten, vor der Veröffentlichung wenigstens mal die Grammatik zu korrigieren.
Herrlich.
Ja, Notizen waren also ein hochgradig etabliertes Werkzeug, um das Mündliche ganz präzise festzuhalten, bevor es dann in ein finales Werk floss.
Okay, wir haben jetzt also eine wirklich gut funktionierende Infrastruktur. Wir haben diese durch Memoria trainierte Gesellschaft. Wir haben multilinguale Brückenbauer, die den Kern erhalten haben. Und wir haben das Handwerkszeug der Notizen.
Hm.
Das bringt uns jetzt unweigerlich zu dem Mann, der all diese Stränge dann zusammengeführt hat, Lukas. Wenn wir Lukas als Historiker betrachten, neigt man ja oft dazu, sich da so einen gemütlichen Gelehrten im Lehnstuhl vorzustellen.
Ja, so einen klassischen Bücherwurm.
Genau. Jemand, der in einer Bibliothek in Alexandria sitzt, Papiere ordnet und fremde Berichte so ein bisschen kompiliert. Aber die Analyse von China zeichnet hier ein völlig anderes Bild. Er beschreibt Lukas weniger als Schreibtischarchivar, sondern vielmehr als eine Art investigativen Ermittler. Der betreibt quasi forensische Geschichtsschreibung.
Ein True-Crime-Ermittler der Antike?
Ja, und wenn das stimmt, dann müssen wir ja die Metadaten von diesen Ermittlungen in den Texten finden können. Zeig mir die Beweise, dass er wirklich dort war.
Die gibt es massenhaft. Diese historischen und archäologischen Metadaten sind in der Apostelgeschichte in einer derartigen Dichte vorhanden, das wäre für einen antiken Autor, der nicht selbst vor Ort war, schlichtweg unmöglich zu fälschen gewesen.
Okay, schieß los.
Zunächst einmal positioniert sich Lukas an mehreren Stellen ganz offen als Augenzeuge. Ab Kapitel 16 wechselt die Perspektive in der Apostelgeschichte ganz abrupt in die Wir-Form.
Er sagt also nicht mehr er reiste, sondern wir reisten?
Genau. Er berichtet nicht mehr über Paulus aus der Distanz, er reist mit ihm. Noch entscheidender ist aber die Zeit, als Paulus für 2 Jahre im Gefängnis saß. Und zwar in der Küstenstadt Caesarea. Lukas war in dieser Zeit nachweislich vor Ort.
2 Jahre? Das ist eine lange Zeit für Recherchen.
Und Caesarea und das nahegelegene Jerusalem, das waren die absoluten Knotenpunkte der damaligen Zeit. Er hatte dort über Monate hinweg direkten, persönlichen Zugang zu den primären Schlüsselfiguren, Leuten wie Philippus oder Jakobus.
Okay, das erklärt natürlich den Zugang zu den primären Quellen. Aber der wahre Test für so einen Historiker ist doch sein Umgang mit hyperlokalen Details. Es ist ja eine Sache, die großen politischen Linien vom Römischen Reich zu kennen.
Mhm.
Aber es ist eine völlig andere Liga, diese kleinen bürokratischen Mikrokosmen einzelner Städte entlang so einer extrem weiten Reiseroute fehlerfrei abzubilden.
Und genau da ist die Trefferquote von Lukas für Historiker ein echtes Musterbeispiel. Nehmen wir mal die Stadt Thessalonik. Lukas bezeichnet die lokalen Beamten dort als Politarchen.
Politarchen.
Ja, und für sehr lange Zeit war dieser Begriff in keiner einzigen anderen klassischen griechischen Literatur zu finden. Skeptische Kritiker haben Lukas dann vorgeworfen, er hätte diesen Titel schlichtweg erfunden, weil er die lokalen Strukturen gar nicht kannte.
Er lag also angeblich falsch.
Dachte man. Bis Archäologen bei Ausgrabungen in Thessaloniki auf Inschriften stießen, zum Beispiel auf dem berühmten Varda-Tor. Und 3-mal darfst du raten, welchen Titel die Stadtbeamten dort trugen.
Politarch.
Exakt. Lukas wusste das, weil er dort gewesen war oder eben exzellente Primärquellen hatte.
Das ist wirklich forensisches Detailwissen. Das ist vergleichbar damit, wenn heute so ein ausländischer Autor ohne jede Internetrecherche aus dem Kopf weiß, ob ein kleines Dorf in Deutschland von einem Ortsvorsteher, einem Bezirksbürgermeister oder einem Magistrat verwaltet wird. Das ändert sich ja teilweise von Landkreis zu Landkreis.
Ein super Vergleich. Ein weiteres Beispiel für diese lokale Sensibilität ist eine Episode in Lystra, tief im Landesinneren von Kleinasien.
Was ist da passiert?
Lukas notiert da ganz beiläufig, dass die Menschen dort, als sie irgendwie in Aufregung gerieten, plötzlich anfingen, in ihrer alten, lokalen, lykaonischen Sprache zu rufen.
Okay.
Für das theologische Narrativ ist dieses Detail völlig irrelevant. Ein Autor, der fernab in irgendeiner Großstadt am Schreibtisch sitzt, der hätte angenommen, dass man in dieser römischen Kolonie wie überall sonst auch Griechisch oder Latein spricht. Lukas wusste um diesen lokalen kulturellen Rückfall unter Stress.
Wahnsinn.
Ebenso in Ephesus. Er benennt den obersten städtischen Beamten dort völlig korrekt mit dem Titel Grammateus, also Stadtsekretär. In einer Nachbarstadt hätte diese administrative Rolle schon wieder eine ganz andere Bezeichnung gehabt.
Also die Bürokratie hat er drauf. Aber in der Apostelgeschichte gibt es ja auch noch diesen massiven nautischen Datensatz. Diese Kapitel 27 und 28, wo der Schiffbruch von Paulus auf der Reise nach Rom beschrieben wird. Das ist doch für Historiker der Seefahrt auch so ein faszinierendes Dokument, oder?
Absolut. Diese beiden Kapitel gelten als eine der detailliertesten Beschreibungen antiker Seefahrt, die uns überhaupt erhalten geblieben sind. Lukas beschreibt da spezifische Winde wie den Euro-Aquilo. Das ist ein extrem gefährlicher Nordoststurm.
Mhm.
Er benennt die genauen geografischen Gefahrenzonen wie die Sandbänke der Syrtis vor der afrikanischen Küste. Die waren bei Seeleuten extrem gefürchtet.
Er kannte also die genauen Tücken der Route.
Ja, und er dokumentiert hochkomplexe seemännische Manöver. Zum Beispiel das Untergürteln des Schiffes mit Seilen, um den Rumpf bei schwerem Seegang zusammenzuhalten. Oder das Ausbringen von einem Treibanker, um die Drift in Richtung Küste zu verlangsamen.
Und das hat man später alles validiert.
Genau. Im 19. Jahrhundert hat ein erfahrener Seefahrer und Gelehrter namens James Smith diese Route nautisch rekonstruiert. Und seine Analyse hat gezeigt, dass die Tiefenströmungen, die Windmuster und die daraufhin getroffenen Manöver absolut akkurat sind. Jemand, der sich am Schreibtisch einfach eine abenteuerliche Seereise ausdenkt, der besitzt dieses spezialisierte Praxiswissen einfach nicht.
Diese unglaubliche Dichte an überprüfbaren Fakten hat ja dann auch wirklich harte Skeptiker innerhalb der Geschichtswissenschaft gezwungen, ihre Position zu überdenken. Ich spiele da auf Adolf von Harnack an.
Ja, ein sehr prominentes Beispiel.
Harnack war ja einer der profiliertesten liberalen Theologen und Historiker des frühen 20. Jahrhunderts. Seine Grundannahme war klar. Er lehnte das Übernatürliche und Wunder völlig kategorisch ab.
Richtig.
Dementsprechend stand er auch den Texten von Lukas anfangs extrem kritisch gegenüber.
Genau, Harnack unterzog die Apostelgeschichte dann einem rigorosen Abgleich mit den Briefen des Paulus. Diese Briefe wurden ja völlig unabhängig von Lukas verfasst. Und das Ergebnis hat ihn selbst verblüfft.
Inwiefern?
Harnack identifizierte 39 spezifische, hochkomplexe Kreuzungspunkte, bei denen die beiläufigen Erwähnungen in den Paulusbriefen die präzisen chronologischen und geografischen Angaben der Apostelgeschichte 1:1 bestätigten.
39 Stück?
Ja, und diese Übereinstimmungen waren viel zu detailliert und organisch, um irgendwie das Ergebnis späterer Anpassungen zu sein. Aus rein wissenschaftlicher Sicht sah Harnack sich gezwungen, seine Vorurteile fallen zu lassen. Er musste die außergewöhnliche Genauigkeit von Lukas als Historiograf anerkennen, ganz unabhängig davon, wie er persönlich zu diesen geschilderten Wundern stand.
Okay, also die Metadaten stimmen exakt. Die Orte, die Beamtentitel, die Nautik, die Chronologie. Das Fundament ist extrem solide. Aber hier muss ich jetzt einen harten methodischen Cut machen.
Ich ahne schon, worauf du hinaus willst.
Antike Geschichtsschreibung unterscheidet sich ja in einem ganz wesentlichen Punkt von moderner Reportage. Und das betrifft diese langen Reden.
Das Redenproblem?
Ja, etwa ein Viertel der Apostelgeschichte besteht ja aus diesen langen, direkten Reden von Paulus oder Petrus. Und wir wissen doch, dass es in dieser hellenistischen Literatur eine völlig etablierte Konvention gab. Wenn ein Autor nicht genau wusste, was gesagt wurde, dann hat er sich das einfach ausgedacht.
Richtig, das Stilmittel der Prosa Populaire.
Genau. In Hollywood-Filmen heißt es dann, beruht auf wahren Begebenheiten, aber die Drehbuchautoren erfinden die genauen Dialoge, damit es gut klingt. Hat Lukas seinen Figuren nicht auch einfach literarisch ausgefeilte Worte in den Mund gelegt, um das Ganze zu dramatisieren?
Das ist wirklich die entscheidende Bruchstelle. Und die Prosa Populaire war tatsächlich ein völlig akzeptiertes Mittel der antiken Historiografie. Ein Paradebeispiel dafür liefert der berühmte Historiker Flavius Josephus.
In seinem Werk über den jüdischen Krieg, richtig.
Genau. Da gibt es diese Szene, als die römischen Truppen die Festung Masada belagerten. Der Fall war unausweichlich und die eingeschlossenen Rebellen sollen Massensuizid begangen haben. Josephus legt dem Anführer Eleazar ben Jair da eine extrem ausladende, hochphilosophische Rede in den Mund. Die klingt total nach platonischen Ideen über die Unsterblichkeit der Seele.
Ja, aber Moment mal. Alle auf dieser Festung sind gestorben. Die einzigen Überlebenden waren, glaube ich, 2 Frauen und ein paar Kinder, die sich in einer Zisterne versteckt hatten.
Richtig.
Da hatte doch niemand die Kapazität oder überhaupt die Gelegenheit, mitten in so einem Massensuizid eine komplexe philosophische Abhandlung mitzuschreiben.
Eben. Und jedem gebildeten antiken Leser war das völlig klar. Josephus betreibt hier klassische Prosopopäa. Er rekonstruiert keine historischen Worte, er konstruiert eine idealisierte Haltung. Er nutzt diese historische Bühne einfach, um seine eigene Bildung und rhetorische Virtuosität zu zeigen.
Okay, und wie ist das jetzt bei Lukas?
Die spannende Frage für Kine ist genau das. Wendet Lukas diese Methode an? Und die Textanalyse zeigt ganz klar, er tut es nicht.
Inwiefern unterscheidet er sich davon, Josephus?
Lukas zeigt überhaupt kein Interesse daran, als literarischer Virtuose aufzutreten. Seine Reden sind, wenn man antike Standards anlegt, auffällig komprimiert. Er nutzt sogenannte Redezusammenfassungen.
Er fasst also nur die Kernpunkte zusammen.
Genau. Und den Beweis dafür liefert uns Lukas kurioserweise selbst in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 40, direkt nach dieser großen Pfingstrede des Petrus. Da schreibt Lukas nämlich: Und mit vielen anderen Worten bezeugte und ermahnte er sie.
Ah, er sagt dem Leser also völlig transparent, das hier ist nur ein Destillat, die Originalrede war viel länger, aber ich gebe euch hier die Kernaussage.
Exakt.
Anstatt die Lücken mit eigenen philosophischen Ausschmückungen aufzublähen, greift er wirklich auf seine Notizen und diese tief verankerten mündlichen Überlieferungen zurück. Er extrahiert die Essenz.
Das ist ein starker Kontrast zu Josephus.
Und was diese Authentizität noch weiter unterstreicht, ist die Tatsache, dass sich der rhetorische Stil bei Lukas massiv ändert, je nachdem, wer vor wem spricht.
Ach, das wird angepasst.
Ja. Wenn Paulus vor einfachen Bauern in Lystra spricht, dann nutzt er völlig andere Argumente und Bilder, als wenn er auf dem Areopag vor diesen stoischen Philosophen in Athen steht. Oder wenn er sich juristisch vor römischen Statthaltern wie Festus verteidigt.
Das spricht natürlich dagegen, dass Lukas einfach seine eigene rhetorische Schablone über alle Figuren drüber gelegt hat.
Genau. Es stützt die These, dass er historische Substanzen zusammenfasste, statt sie selbst zu erfinden.
Also lass uns das mal zusammenfassen, was dieser ganze Perspektivwechsel für dich als Zuhörer jetzt bedeutet. Wir haben hier mit so einer modernen, ja fast schon arroganten Annahme begonnen, dass die antike Informationsübertragung fehlerhaft und irgendwie primitiv war.
Mhm.
Aber durch diese historische Methodik, die uns Dr. Kina aufzeigt, sehen wir eigentlich genau das Gegenteil. Wir blicken hier auf ein enorm robustes, intelligentes Informationsnetzwerk. Wir haben eine Kultur gesehen, die das menschliche Gedächtnis durch Memoria zum absoluten Hochleistungssprecher trainiert hat.
Absolut.
Wir haben bilinguale Umgebungen, die Konzepte fehlerfrei bewahrt haben. Und wir haben mit Lukas einen Autor kennengelernt, der wie ein forensischer Historiograph gearbeitet hat, dessen Wissen so präzise war, dass es modernen Überprüfungen standhält und der Verlockung widerstand, sich literarisch aufzuspielen, um den harten Kern der Wahrheit zu sichern.
Und das rückt unsere eigene heutige Informationskultur wirklich in ein sehr kritisches Licht.
Inwiefern?
Naja, wir leben in einer Zeit des permanenten Überflusses. Wir scrollen nur noch durch fragmentierte Feeds, lesen kurze Zusammenfassungen und verlassen uns einfach blind darauf, dass das Internet dieses Wissen irgendwo für uns bereithält. In der Antike war Wissen aber keine externe Ressource, die man mal eben abruft. Es war ein tiefer, verwurzelter, innerer Bestandteil der Persönlichkeit.
Die Leute trugen ihre Wahrheit quasi in sich.
Genau. Sie haben diese Geschichte in der Gemeinschaft wiederholt, korrigiert und wirklich gelebt.
Und das führt uns zum Abschluss dieses Deep Dives noch zu einem finalen, provokanten Gedanken, den wir euch mitgeben wollen. Die gesamte historische Präzision, die wir heute besprochen haben, stützte sich nicht nur auf die Brillanz von diesem einen Autor, sondern auf ein kollektives Fundament, oder?
Richtig. Kina verweist da auf einen Aspekt im Vorwort des Lukas-Evangeliums, das ja der Apostelgeschichte vorausgeht, den man oft übersieht. Lukas widmet sein Werk dort einem Mann namens Theophilus.
Mhm.
Und er schreibt sinngemäß, er habe alles von Anfang an genau recherchiert, damit Theophilus die Zuverlässigkeit der Lehre erkennt, in der er bereits unterrichtet wurde.
Warte, das heißt, das Werk wurde gar nicht geschrieben, um Theophilus etwas völlig Neues zu erzählen?
Nein, es wurde geschrieben, um genau das zu validieren, was er durch die mündliche Tradition eigentlich ohnehin schon wusste.
Okay, das ist ein mächtiger Gedanke.
Historische Wahrheit wurde in der Antike also auch dadurch verifiziert, dass Autor und Leser auf ein massives, gemeinsam memoriertes Vorwissen zurückgreifen konnten. Sie teilten eine unerschütterliche Basislinie an Fakten.
Und das wirft für uns heute eine ganz existenzielle Frage auf. Wenn wir heute in einer Ära leben, in der wir unser Wissen komplett an Serverfarmen ausgelagert haben.
Wo sich Algorithmen personalisieren und jeder in seiner eigenen Bubble lebt.
Genau. Kaum jemand hat mehr denselben Kanon an Fakten internalisiert. Verlieren wir dadurch nicht nur unser Gedächtnis, sondern vielleicht auch die grundlegende gesellschaftliche Fähigkeit, überhaupt noch gemeinsam festzustellen, was wahr ist?
Ein sehr beunruhigender Gedanke, ja.
Ein starkes Bild zum Schluss. Wenn die externe Festplatte mal fehlt, existiert am Ende nur noch das, was wir wirklich verinnerlicht haben. Die Frage ist, wie viel Substanz bleibt dann bei uns noch übrig? Denkt da einfach mal beim nächsten Mittagessen drüber nach. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder tief abtauchen.